Utopien und Visionen sind was für faule Kerle immer gewesen. Also Utopisten sind faule Säcke, weil die sagen, morgen mache ich etwas, was heute zu tun ist.
Lieber Herr Lotter, herzlich willkommen zu unserem S&P Leader Talk. Es ist mir eine Riesenfreude, Sie dabei zu haben, und ich habe mich schon bei Herrn Oliver Sowa für die Kontaktvermittlung herzlich bedankt.
Vielen Dank, Herr Michailow. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
Das heißt, meine größte Herausforderung war, Ihr Schaffen zu überblicken. Das ist ja ein Wahnsinn, was Sie auf die Beine stellen. Und dann habe ich von Ihnen gelernt, die Komplexität sollte man erschließen und nie davor fürchten. Deswegen habe ich das als eine Herausforderung angenommen. Und ich weiß ja, dass Sie Mitbegründer von Brand 1 waren, ja, und auch sehr, sehr lange für den so Essays geschrieben haben. Was ich gerne fragen würde, dass Sie, glaube ich, nicht mehr dabei sind, vielleicht können Sie das auch beantworten. Ich habe das Gefühl, dass Brand 1 auch nicht mehr das ist, was es mal war.
Das wäre eine Frage, die ich niemals beantworten würde. Ich habe bei Brand 1 gerne gearbeitet, weil ich glaube, dass die Idee, Wirtschaft anders zu sehen, als sie üblicherweise in Wirtschaftsmagazinen dargestellt wird, eine wichtige Idee
unbedingt,
ist. Ja. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man alle Ökonomien und alle Methodik in Frage stellt, sondern dass man einfach mal schaut, und das sollte man ja überall tun, was richtig ist, Inventur zu machen und nachzusehen, was passt und was nicht passt. Ich selber kann da Ihre Wahrnehmung nicht bestätigen. Ich glaube, dass es einfach auch sehr schwierig ist mittlerweile für viele Medien, sich in diesem Konzert zu behaupten, weil einfach die Podcasts beispielsweise natürlich wahnsinnig viel an der Aufmerksamkeitszeit knappern. Aber da scheint mir Brand 1 immer noch ein Fels in der Brandung zu sein. Ja,
absolut, absolut. Was mir auffällt, das ist einfach die LinkedIn-Präsenz und die Botschaften, die man da sendet. Und das ist das, was ich vor 5, 7 Jahren vielleicht in der Form nicht erwartet hätte. Aber man hat jetzt mehr Zuspruch. Vielleicht ist das einfach eine wirtschaftliche Lösung.
Ja, es ändert sich, glaube ich, fundamental. Es ist natürlich nicht alles toll, was mit der Ökonomie der sozialen Medien zu tun hat. Man muss immer Folgendes sehen, es gibt einen starken Kannibalisierungseffekt, es gibt ein Verzehren von Originalität, das wird uns noch sehr auf den Kopf fallen, das beschäftigt mich gerade auch inhaltlich sehr für ein neues Projekt. Ich glaube, wir müssen die Urheber sehr viel mehr schätzen und wertschätzen, als wir das tun. Es gibt diesen Spotify-Effekt, wo die Urheber eigentlich die sind, die Letzten sind, die von dieser Entwicklung profitieren. Alle fordern freien Zugang zu Medien, aber keiner schafft sozusagen originäre Inhalte. Qualitativ gute Inhalte kosten Geld. Und deshalb ist es ein totaler Unsinn zu glauben, man kann an dieser großartigen Welt teilhaben, wenn man nichts dafür tut, auch nichts dafür zahlt. Dann bekommt man eben Marketing, und viele Leute verwechseln Marketing bereits mit Inhalten, und das ist ein Riesenproblem, auch für die Demokratie und für das Wahrnehmungsvermögen. Also erzähle ich Ihnen alles nichts Neues. Da haben wir ein
Stimmt
Problem.
Aber.
Ja, es ist, was nichts kostet, ist nichts wert. Und das hat damit zu tun, dass wenn Menschen nicht davon leben können, von dem, was sie tun, dass sie von diesen Prozessen, Fertigungsprozessen ausgeschlossen werden und dass es dann andere tun. Und diese anderen sind nicht immer sozusagen mit wohlgesonnen. Also auch Google schenkt ihnen nichts, nicht? Ich glaube, da muss man schon mal ein bisschen realistisch sein, was das angeht. Das geht mir aktuell sehr ab bei den Alten und bei den Jungen.
Ja, deswegen fand ich auch Ihre Botschaft, Leistung muss sich lohnen, auch sehr klar, weil man das auch sehr gut darauf übertragen kann.
Ja, also Leistung muss sich lohnen. Das Motto von Strengt euch an, meinem Buch, lockt ja dann Leute an, die meinen, ich meine die alte Leistung. Das ist die alte Leistung, die eigentlich körperlich vollen Einsatz verlangt und die physische Anstrengungen verlangt. Tatsächlich meine ich genau das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Also insofern ein brillanter Einstieg, gratulieren Ihnen dazu, weil es exakt das ist, worum es geht. Es geht im Grunde genommen darum, dass wir lernen, dass die Dinge, die leicht aussehen, ziemlich schwer sind und dass wir sie nicht einfach verkonsumieren können, und dass Wissensarbeit, die man am Schreibtisch oder in der Bibliothek oder am Computer oder am Fahrrad leistet, wenn man eine Innovation hat und eine Idee hat, dass die mehr Anstrengung braucht es, immer wieder das Gleiche mit harter Arbeit zu tun.
Ja, und ich glaube,
die sogenannte harte Arbeit.
Genau, und diese harte Arbeit, ich meine, die wird immer mit der Industrie eher in Verbindung gebracht. Und in der Wissensarbeit sollte alles nur smart sein, nicht hart. Ich meine, wir sind, glaube ich, alle Ambiguenz-Fans. Ja, es muss immer sowohl als auch sein. Man kann beides nicht ausschließen. Was Sie sagen, dass Deutschland eigentlich die Industrie, Wirtschaft schon länger so hinter sich gelassen hat, aber noch nicht richtig woanders angekommen. Ja,
ja, das ist nicht nur meine These, sondern die These fängt ja schon sehr früh an. Die fängt an bei Josef Schumpeter, die zieht sich über Karl Polanyi, die zieht sich über Hannah Arendt, die zieht sich über sehr, sehr viele andere, die da schon hervorragend sozusagen gedacht haben und gesehen haben, wohin wir gehen. Und es geht vielleicht weniger um den Begriff der Industrie. Industrie heißt ja Fleiß,
genau.
Auf Lateinisch Industria. Das ist die Fleißgesellschaft. Und wenn wir uns das mal ganz kurz vor Augen führen, was heißt denn das, fleißig zu sein? Fleißig zu sein kann bedeuten, dass ich an einer Sache emsig arbeite, zielstrebig arbeite. Sie kann aber auch bedeuten, und ich glaube, dass Deutschland sozusagen in seiner Gesellschaft und in seinen Organisationen eher diese Variante gewählt hat, in blindem Eifer weiterzumachen. Ja, das ist auch anstrengend, füllt den Tag auch, aber würde zum Beispiel erklären, warum wir in Sachen Transformation der Organisationen, der Mobilität, der Ökologie, der Ökonomie, der Technik, der Digitalisierung so hinten nach sind überall, dass es fast schon zum Weinen ist, weil wir reden ja sehr, sehr viel mehr als andere darüber und tun weniger. Und ich glaube, dass es nicht um Industrie als Gewerbe oder Produktionsform geht. Ich kenne sehr, sehr viele gute Führungskräfte, echte Unternehmer aus der Industrie, die längst begriffen haben, dass die Wissensökonomie auch ihre eigene Produktion treibt. Und das ist ja in jeder Automobilfabrik beispielsweise nachvollziehbar oder in jeder Chipfabrik, wo die Leute immer noch glauben, alles fliegt vom Fließband. Man sind hochautomatisierte Prozesse, in denen Geist und Verstand jeweils umgesetzt wird in Mehrwert. Und nicht alles sozusagen vom Fließband fällt, was vorher in eine Form gepresst wurde. Und der Unterschied zwischen industrialistisch und Industrie ist riesengroß. Industrialistisch ist eine Kulturform, eine Denkform. Wie arbeite ich, wie bewege ich mich, wo lebe ich, was halte ich, und jetzt kommt ein ganz schreckliches Wort, was halte ich für normal?
Ja, was ist schon normal? Ja.
Genau, Kultur ist ein anderes Wort für Normalität. Und beide sind ausgesprochen heimtückische Gesellen, weil die Kultur und die Normalität fallen uns nicht auf. Das ist das, was immer schon da war, das ist das, was wir für richtig halten, ohne darüber nachzudenken, das ist das, was wir tun. Und deshalb fallen wir sozusagen diesen falschen Vorstellungen immer wieder zum Opfer und verändern uns nicht. Und deshalb muss man sich bewusst machen, in welcher Welt man lebt. Man muss sich bewusst machen, was man den ganzen Tag so tut und womit man sein Leben fühlt. Und dann sieht die Sache schon deutlich anders aus.
Deswegen sagen Sie, dass die Transformation eigentlich eine kulturelle Herausforderung, weil das beginnt bei mir selbst und bei den Normen, mit denen ich vertraut bin, auch implizit. Ja.
Ja, genau. Also ich würde erstmal im Buch Innovation, da habe ich mal sozusagen gesagt, Innovation ist zuerst mal eine kulturelle und soziale Innovation, also eine kulturelle und soziale Herausforderung. Denn wenn nicht verstanden wird, wozu die Erneuerung da ist, wird sie sich nicht durchsetzen können. Das heißt, sie braucht ein Milieu. Das Zweite ist, Organisationen, so wie wir sie kennen, sind per se nicht innovativ und transformationsfähig. Also das ist beides.
So umgekehrt sogar, ja.
Genau, schockiert die Leute immer, aber die sind ja auch nicht dazu da. Ich sage dann immer so Entlastung der Organisation. Die Organisation muss so wenig veränderungsfähig und innovationsfähig sein wie ein Manager. Ein Manager ist auch nicht innovationsfähig. Ein Manager ist dazu da, um den Laden am Laufen zu erhalten, in dem Zustand, in dem er ist. Die Führungskraft ist dazu da, das zu verändern. Und das sind großartige Unterschiede. Und wir produzieren leider viel zu viele Manager und viel zu wenig Führungskräfte. Und das hat auch mit unserer Grunderziehung und unserer Grundkultur zu tun, die Menschen eigentlich nichts zutraut, sondern glaubt, sie müssen geführt werden. Und wir sind immer sehr gerne bereit, jeden Idioten als Kronzeugen dafür heranzuziehen, dass alle Menschen so sind, aber wir sehen nicht die, die tatsächlich selbstbestimmt wirken können, die sicher immer noch die Mehrheit sind und die das machen wollen. Und ich glaube, das ist auch ein kultureller Defekt. Wir geben uns mit zu wenig zufrieden, was uns selber angeht.
Liegt das vielleicht daran, dass wir zu viel haben? erläutern? Ich meine, Saturiertheit ist ja manchmal auch Hindernis für die Veränderung, weil never change the running system, und das ist für viele Leute, ich schütze das, was ich habe, ohne zu verstehen, dass vielleicht mehr nach der Komfortzone beginnt. Sie sagen ja auch selbst, man ist dann glücklich, wenn man eigentlich leicht überfordert ist, bei guter Stimmung. Ja,
ja, das ist ein Satz von Herrn von Fritz Simon, dem Systemtheoretiker und Psychiater, der gesagt hat, ideal ist, wenn man jeden Tag ein bisschen überfordert ist. Und das finde ich eine sehr tolle Sache, weil dann bleibt man neugierig und angespannt, auch im positiven Sinn. Ich würde dem zustimmen, allerdings nicht in dem bei uns auch oft gebräuchlichen Sinne, dass weniger mehr ist. Das halte ich für Unsinn. Also weniger ist weniger. Und ich bin nicht dafür, dass wir die materielle Verfügbarkeit und die Teilhabe einschränken. Das ist ja auch so eine Religion der Leute, die sehr viel haben und es nicht schätzen. Es gibt immer noch genug Leute, die nichts haben oder wenig haben und teilhaben möchten. Das heißt, wir brauchen andere Modelle. Und diese Modelle können eigentlich nur logischerweise in der Entscheidung liegen. Das heißt, was brauche ich, was will ich? Und wie lerne ich sozusagen zu entscheiden? Alles Disziplinen, wo wir auch bildungstechnisch nicht sehr stark sind, weil die Entscheidung übernimmt ja die Politik, die Schule, die Eltern und dann irgendwann der Partner. Also es werden alle Leute entscheiden, nur selber entscheidet man relativ wenig. Und genau diese Dinge müssten wir üben. Und dann kommt das große Wort Selbstverantwortung ins Spiel, die auch übrigens die einzige Kraft ist, die uns davor bewahrt, dass wir zu viel Energie verbrauchen beispielsweise. Also wenn jemand sagt, ihr verhaltet euch unökologisch, dann sage ich, dann lehrt den Leuten Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit. Denn wenn die das Licht nicht abdrehen, tut es kein anderer für sie. Und das ist ganz wichtig.
Absolut, absolut. Was mir vielleicht in diesem Kontext mich bewegt, und das ist jetzt, glaube ich, in Deutschland ein bisschen stärker ausgeprägt, das ist das Thema Leistungserbringung und Kapitalismus, was häufig jetzt vermischt wird. Und Sie sagen ja, dass der Kapitalismus ein Kind der Aufklärung und ihr letztes und wichtiges Versprechen. Und für mich, meine, jede Gesellschaft hat gewisse Narrative. Das heißt, in den USA ist das vom Tellerwäscher zum Millionär. Also, und in Deutschland, ich versuche immer zu greifen, wofür wir stehen und wie man zum Beispiel zum Kapitalismus steht. Wenn Sie jetzt Tatortverbrecher anschauen, wer sind die Mörder? Wer ist die führende Gruppe? Man stellt fest, das sind Unternehmer. Das muss man ja sich vorstellen, in welchen Schubladen man denkt. Und wenn man bedenkt, dass Kapitalismus eigentlich dafür gesorgt hat, dass wir die wenigsten Armen und Hungrigen zurzeit, glaube ich, sterben mehr Menschen an Überfressen als Unterernährung in der Welt. Genau. Das muss man sich vorstellen. Genau. Was ist jetzt mit Deutschland und mit dem Kapitalismus? Warum ist das so angespannt, das Verhältnis?
Na, das ist eine sehr alte Geschichte hier. Also wenn man versucht, die Distanz zu Systemen, die Überfluss erzeugen, zu eruieren, landet man eigentlich in der griechischen Antike, wo dieses ganze Unheil anfängt, in der Überbetonung des Oikos, des Haushalts, wo es jemanden gibt, nämlich den Haustyrannen, tatsächlich wortwörtlich so, der dafür sorgt, dass andere etwas bekommen oder auch nicht, je nachdem, wie sie sich verhalten. Der Haushalt ist etwas, was dem Deutschen sehr geläufig ist. Das heißt, es gibt einen Kuchen, den man verteilen kann, aber nicht mehren. Und deshalb muss man sich anständig verhalten, damit man ein Stück von diesem Kuchen abbekommt. Und mehr kann nicht sein. Also das ist ein sehr religiös, mystisch geprägtes Bild. Das Christentum baukt und trompetet das sozusagen noch raus, obwohl sich die Institutionen im Christentum ganz anders verhalten. Dann der Protestantismus, das ist nicht zu vergessen, der eben in Deutschland, so wie wir das heute sehen, eine ganz, ganz wesentliche Gesellschafts- und kulturkonstituierende Kraft ist. Wenn Sie Martin Luther lesen und seine Position gegenüber jüdischen Bürgerinnen und Bürgern, dann wissen Sie auch Bescheid, wie der sozusagen insgesamt zur Geldwirtschaft gestanden hat. Ein schwerer Antisemit, ein schwerer Antiökonom, ein großer Freund des Diktats. Und das ist sehr schwach rezipiert, das muss man ganz offen sagen. Also diese Reformation war ja vielfach eine Restauration von Zuständen, die es vorher gab. Das ist übrigens so ähnlich wie Karl Marx. Nicht zufällig, dass der in Deutschland aufgewachsen ist, weil Deutschland eben das Land ist, in dem dieses System des Zurückschauens und früher war es eigentlich besser, fast schon klassischerweise festgeschrieben ist. Das heißt, jede Revolution in Deutschland ist eine tatsächliche Revolution im ursprünglichen Sinne aus der Astronomie, wo man sagt, Das sind Planetenumkreisungen und irgendwann kommt man wieder hinterm Mond hervor. Also das ist kein Fortschritt. Und der Kapitalismus ist ja schon ein Begriff, mit dem man fast nicht umgehen kann. Es gibt ja so viele sogenannte Kapitalismen. Es gibt ja über, glaube ich, 750 Varietäten, hat die UNO mal gezählt. Werner Abelshauser, der große Wirtschaftshistoriker, hat sich das sehr verdient gemacht auch in der Verbreitung dieser Idee, die leider nicht gehört wird. Es ist eben kein System, sondern es sind viele, viele Systeme. Es sind Kniffe. Es sind
Prinzipien.
Ja, Brodel sagt das so, der französische Historiker, sind Kniffe und Tricks, die jeweils in der jeweiligen lokalen Kultur zur Anwendung kommen. Aber es ist kein System. Das eigentlich Entscheidende ist, dass das, was wir Kapitalismus nennen, extrem viel mit Aufklärung zu tun hat und der Teilhabe des Bürgertums, dass also nicht mehr die Eliten allein entscheiden können über Produktionsmittel, sondern plötzlich auch andere. Und an einer ganzen Reihe von technischen Erfindungen, die richtungsweisend sind und das ermöglichen, dass wir dort sind, wo wir heute sind, beim 50-fachen Vermögen in Westeuropa dessen, was ein Mensch im Jahr 1800 hatte. Und das ist nicht so schlecht. Dreifache Lebenserwartung, auch nicht so schlecht.
Ja, da, ich meine, alle Kriterien von UN, die wir haben, sind alle überschritten worden vor 7 Jahren, die damals gesetzt wurden. Das ist halt auf Kapitalismus oder auf die Kniffe zurückzuführen. Mhm. Übrigens, Karl Marx war jüdischer Abstammung und auch ein großer Antisemit. Vielleicht korreliert das.
Ja, Marx war konservativ, nicht? Also es gibt ja, der beste Marx-Beschreiber ist ja nach wie vor Josef Schumpeter. Das ist ja auch einer der wenigen, die ihn wirklich gründlich gelesen haben. Und
verstanden.
Unverstanden. Auch fasziniert waren von dem, vom richtigen Zeitpunkt, an dem er agiert hat und auch die richtigen Dinge beschrieben hat. Und in der Tat ist es ja nicht so, dass das, was damals passiert ist, in Manchester, in Liverpool, wo es sozusagen der Schauplatz seiner Beobachtungen war, denn in Deutschland hätte er nicht viel zu beobachten gehabt. Das war ein agrarisch-feudaler Staat, zu dem Zeitpunkt, wo er in Trier herumgesprungen ist. Also das war ja nicht wirklich relevant industriell. Das ist erst später so geworden. Aber in England war es natürlich die Umstände katastrophal. Nur muss man sagen, welche Umstände waren vorher? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das geht sozusagen bei Marx dann immer in dieses romantische, sehr deutsche,
utopische.
Es ist etwas, was nicht erreichbar ist und woran ich auch in Wahrheit selbst nicht teilhaben kann. Aber ich kann es beklagen. Und dieses Beklagen kann ich zelebrieren. Und das würde ich schon für eine typisch deutsche Kultureigenschaft halten. Also diese Unfähigkeit, Dinge einfach zu machen, ja, oder zu verändern. Aber dieses Beklagen eines Systems, dieses Zurückschauen, früher war alles besser und besser wird es erst in der Utopie. Utopien und Visionen sind was für faule Kerle immer gewesen. Also Utopisten sind faule Säcke, weil die sagen, morgen mache ich etwas, was heute zu tun ist.
Ja.
Und das ist ja, glaube ich, das große Problem. Und wenn man sich ansieht, ich bin ja ein großer Verehrer des Kommunistischen Manifests, weil sich darin spiegelt, was Marx und Engels tatsächlich über die Bourgeoisie gedacht haben. Sie haben sie zutiefst verehrt, weil sie war die einzig verändernde Kraft ihrer Zeit. Und wer sozusagen gerade die Passage, wie die Bourgeoisie sozusagen uns zwingt, uns mit nüchternen Augen anzusehen liest, der liest darin natürlich auch die Beschreibung der Aufklärung gegen die Romantik, die so tut, als ob alles gut wird, wenn man nur glaubt und nicht weiß und tut. Und das ist, glaube ich, ja die Botschaft der Aufklärung. Erkenne dich selbst, erkenne die Welt, in der du lebst. Versteck dich nicht vor der Realität, denn sie ist immer noch da, wenn du wegguckst.
Genau, aber diese Selbstbestimmung kommt vom Selbstbewusstsein, kommt von Selbstverantwortung. Das, was Sie auch in Ihren Büchern predigen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich jetzt unsere Politik anschaue, die in allem versucht, vielleicht ist das Bourgeoisie-Ansatz, alle zu belehren und allen die richtigen Regeln aufzusetzen. Das ist jetzt für mich auch als, sagen wir, Volkswirt der Freiburger Schule immer wieder die Frage, was ist der Unterschied zwischen Rahmenbedingungen, die wirksam sein sollten, um die zum Beispiel soziale Marktwirtschaft zur Entfaltung zu bringen? Und was ist jetzt mit permanenten Verboten, anders zu leben und in der Utopie vielleicht zu landen? Jetzt, das für mich ist das jetzt sehr interessant zu beobachten. Verbot der Werbung für Süßigkeiten für die Kinder zum Beispiel. Wie geht man damit um, Herr Lotter? Wie schätzen Sie das ein?
Es gibt mehr als zwei, aber es gibt diese zwei Mainstream-Zugänge zu einer Welt, in der es Überfluss gibt und Vielfalt gibt und Diversität und unterschiedlichste Angebote. Ich glaube, das haben ja auch die Bürokraten begriffen in der Politik, dass es so ist. Das eine ist das Verbot, das andere ist die Rahmensetzung. Und das ist ja gerade bei den so oft kritisierten Neoliberalen ihr großes Werk und ihr großer Verstand, Eugen, ja, dass man das verstanden hat, dass man sagt, es ist doch viel vernünftiger, ich habe überschaubare, zugängliche Regeln, aber diese Regeln geben eben sozusagen wirklich nur die Seite, einen Rahmen, genau wie auf der Straße, wo es links und rechts eine Begrenzung gibt, damit ich nicht runterfahre, eine vielleicht auch Fahrbahnmarkierung. Aber innerhalb dieser Markierung bewege ich mich nach dem, wie ich glaube, dass es richtig ist. Und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit in einer vielfältigen und diversen Welt, in einer Diversity-Welt, wie man heute so gerne sagt, wie nicht das heißt, das Vielfalt, überhaupt zu existieren und überhaupt was zu tun. Grundlagen. Also man kann, und da kollidiert sozusagen dann das Konservative mit dem linken Weltbild und das linke Weltbild mit dem liberalen Weltbild, wenn es statisch ist und wenn es nicht beweglich ist. Das heißt, alle Ideologien geraten aneinander. Das liegt daran, dass sie aus dem 19. Jahrhundert sind. Und wenn wir heute Politik anschauen, sehen wir auch der Versuch der Rettung sozusagen ihrer Ursprünge. Die großen Volksparteien versuchen dann sozusagen ihre Strukturen zu retten. Nicht die Sozialdemokraten und die Christdemokraten versuchen ihren Kooperatismus zu retten. Die FDP versucht auch irgendetwas zu retten, immer wieder. Manchmal ist es nicht mehr liberal, manchmal ist es das schon. Die Grünen sind eine neue Kraft, die zuweilen dazu neigt, sozusagen sich auf das Spiel einzulassen. Aber all das ist im Großen und Ganzen, das sind die Abschiedswehen von einer Zeit, die es nicht mehr gibt. Und was brauchen wir? Wir brauchen Grundlagen. Wir brauchen ein Sozialversicherungsgesetz, das zukunftsfähig ist, das generationenübergreifend funktioniert. Haben wir nicht. Wir verschleppen das Renten- und Sozialproblem seit vielen Jahrzehnten, weil wir uns nicht trauen, oder wie es heißt wir, sich die Politik nicht traut, einfach mal zu sagen, wir brauchen ein System, das tragfähig ist. Das heißt für einige weniger, aber für andere dann auch was.
Ja, obwohl Professor Raphael Hüschen hat ihn noch in meinem Studium die erste Generationsbilanzierung aufgestellt und das alles vorhergesagt hat. Das ist ja nichts Neues. Ja, es gibt nur keine Antwort.
Raphael Hüschen hat ganz recht. Raphael Hüschen hat nur einen Nachteil, wenn Sie mir das gestatten, wenn ich das kritisch anmerken darf bei Raphael Hüschen. Raphael Hüschen neigt auch ein bisschen zur Verteidigung dieser alten Welt. Er sagt zwar, es braucht sozusagen das eine, aber es ist für viele nicht finanzierbar. Ich bin sozusagen eher von der Fraktion des Grundeinkommens, allerdings auch nicht so gedacht, wie die Klassiker das vielleicht tun, sondern im Sinne von Straubhaar, wo man einfach sagt, wenn wir ein System überhaupt fortsetzen wollen in einer diversen Welt, brauchen wir Grundsicherheit aus Gründen des sozialen Überlebens, der Existenzsicherung, das gilt für Krankenrente, Dasein, ohne dass wir jetzt große Sprünge machen können damit, aber dass wir so sicher sind, dass wir nicht unter Druck Entscheidungen treffen müssen. Denn diese Unterdruckentscheidungen sind das, die uns im alten System halten. Wenn ich möchte, dass Leute Ausbildungen machen und wegkommen von der Industriewerkbank oder von niedrigen Beschäftigungen, dann muss ich ihnen Ausbildungsangebote machen. So wie Ralf Füchs das zum Beispiel mit seinem Bildungsgrundeinkommen macht. Er sagt, 3 Jahre, dann könnt ihr euch bilden, dann könnt ihr was anderes machen. In diesen 3 Jahren habt ihr absolute Ruhe und dann gibt es noch eine soziale Grundsicherung. Und das bedeutet eben nicht, dass die allermeisten sich sozusagen sich in der Hängematte gemütlich machen, sondern dass die das erste Mal in ihrem Leben die Möglichkeit haben, überhaupt nachzudenken, was sie machen können und ihre Talente zu entfalten. Und das wiederum dient sozusagen auch dem Fortschritt des Landes. Insofern, Strauber sagt immer, wenn der Kapitalismus sich retten will, ist er klug genug, diese Sicherungsmaßnahmen einzuleiten. Ich glaube nur, dass wir zu wenig Kapitalisten haben und zu viele Gutsherren unter den Mittelständlern und auch Konzernleuten und zu viele Bürokraten, dass die das nicht verstehen. Aber wer wirklich Unternehmer ist und wirklich dynamisch Entwicklungen antizipieren kann und jetzt schon sieht, was ist, er weiß natürlich, dass eine Welt voller Angst uns nichts bringt und dass diese Verengungen auch soziale Unruhen mit sich bringen werden, die jetzt ja schon losgehen, dass 20% der Deutschen aktuell AfD wählen wollen, ist ja ungeheuerlich im Grunde genommen und zeigt natürlich auch, dass wir keine Antworten haben, sondern nur Budgets für ein paar Alte, die noch in diesem System drin sind und die anderen sind draußen und da muss sich was ändern.
Aber die Bürokraten, es gibt ja auch die Untersuchungen, Parkinson hat ja, glaube ich, schon lange gezeigt, anhand der Kolonialverwaltung in England, dass auch mit der Reduzierung der Arbeit hat man trotzdem genug Beschäftigung geschaffen und sogar sich vergrößert. dass Bürokratie sich selbst nicht optimieren kann. Das heißt, wenn die Politiker sagen, wir wollen die Bürokratie abbauen, das ist eigentlich ein Nonsens, oder?
Ja, also Bürokratie entsteht natürlich da, wo, und zwar unabhängig, ob wir jetzt von Ämtern, Staat, Kommunen oder privaten Institutionen reden. Genau, Bürokratie entsteht natürlich da, wo Dinge zum Selbstzweck werden. Das heißt, wo ich arbeite, um zu arbeiten, um Einkommen zu bekommen. Das heißt, diese berühmte sinnfreie Arbeit, diese Bullshit-Jobs von Gräber, anders gedacht. Ich denke das immer sozusagen, für mich ist ein Bullshit-Job der klassische Job, wo ich aus dem großen Reservoir der Studierenden heute, über 50% mittlerweile einer Generation beginnen ein Studium, nicht allzu viele, allerdings eines, das sich dann in der Praxis umsetzen lässt, vernünftigerweise umsetzen lässt, sondern es ist sehr viel dabei, was Neigung ist, was bestimmte Moden bedient. Und dann steht man da und braucht auch einen Job. Und natürlich einen, der gehoben ist und gut, gutes Auskommen sichert, denn diese Kulturtradition nimmt man schon mit. Ja? Also man sagt schon, also der Arbeiter, der 1800 Euro verdient, das ist bedauerlich. Aber ein Akademiker, der 1800 Euro verdient, das ist eine Katastrophe. Und das ist natürlich auch so eine kulturelle Geschichte. Und das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen. Warum? Ja, ich bin überhaupt nicht dafür, dass die alle so wenig verdienen. Ja, nur, dass wir grundsätzlich überlegen müssen, was brauchen wir, was benötigen wir. Und dass sehr viele Leute sozusagen sich ihre bürokratische Legitimierung schaffen heute, indem sie Probleme bewirtschaften und nicht mehr lösen, ist eine Tatsache. Und das lässt Bürokratie entstehen. Denken Sie an die Compliance. Wenn ich Anwalt bin oder Steuerberater, ist Compliance für mich das schönste Gottesgeschenk aller Zeiten.
Absolut,
ja. Ja, also ich kann nicht genug Gesetze haben, für die andere Rat brauchen, weil sie sie nicht mehr durchschauen, nicht genug Regeln haben, die durch die EU verabschiedet werden, die nicht verstanden werden, nicht genug Datenschutzverordnungen durchsetzen, wo die alten Leute beim Arzt das Formular nicht mehr ausfüllen können allein und die Arzthelferin auch nicht weiß, was sie tun soll. Ja, das ist der Alltag, nicht? Dahinter steckt immer ein gutes Motiv mit einer extrem schlechten Durchführung und ein ganz schlechtes Motiv, nämlich das schlechte Motiv daran ist, wir haben ja was zu tun. Mhm. Und dann sage ich schon mal, wenn man Probleme auf diese Art und Weise löst, indem man sie mit alter Bürokratie und Zettelwirtschaft und all diesen Dingen, die den Deutschen halt so liegen oder den Österreichern auch, ich bin ja Österreicher, ist ja nicht weniger schlimm, im Gegenteil, dann hat das natürlich schon diesen Geschmack an Selbstbewirtschaftung erreicht. Und das ist Bürokratie. Gute Verwaltung, davon können wir nicht genug haben, finde ich. Und das ist ganz gleich, ob das jetzt im Finanzbereich ist, und die gibt es auch, oder im medizinischen Bereich ist, im Krankenhausbereich ist. Gute Verwaltung hält die Welt am Laufen, Bürokratie behindert sie.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Ich glaube, was mir immer so gut geholfen hat, damit umzugehen, auch in unserem eigenen Unternehmen, Vertrauen reduziert Komplexität. Ja, und wie der Dr. Sprenger sagte, unsere Aufgabe als Führung sind die Transaktionskosten. Die müssen gesenkt werden in einem Unternehmen. Und Bürokratie erhöht die Transaktionskosten, weil sie keinen Mehrwertbeitrag liefert.
Ja. Ich glaube, das ist das große Problem, nicht? Die Bürokratie kostet. Es kostet sozusagen erstens mal im Erhalt der Bürokratie selber, der Herrschaft des Büros. Das ist ja die wörtliche Übersetzung von Bürokratie. Es kostet aber auch andere sozusagen
Produktivität und
Zeit, wie wir wissen. Das ist eine echte Parasitenwirtschaft im Grunde genommen. Das heißt, im Grunde genommen müssten wir alle gemeinsam das Interesse haben, das so schnell wie möglich zu beseitigen, außer die natürlich, die dafür leben. Es lehrt das Mittelmaß. Das ist, glaube ich, einer der größten Faktoren, die wir unterschätzen. Wenn Sie nicht nur in Konzerne schauen mittlerweile, also die Mittelständler machen ja leider sehr oft nach, was die Konzerne tun. Das ist auch sehr, sehr schlecht. Das beobachte ich jetzt seit vielen Jahren und imitieren falsche Strukturen. Und da haben sie Konzernbürokratie, die jede staatliche Bürokratie weit hinter sich lässt. Ja, also die noch viel gemeiner ist und viel komplexer ist und viel teurer ist und viel schwieriger ist. Das wissen auch alle. Es ist genug darüber geschrieben und geredet worden. Ich mache da immer so Empfehlungen dazu, damit man unverdächtig ist, nicht die üblichen Sozialwissenschaftler, die man alle lesen sollte dazu, zu dem Thema, sondern ich sage immer, lest mal Louis Gerstner. Ja, der Mann, der IBM sozusagen reformiert hat, was der
genau, die Tanz geschrieben mit Elefanten,
hat.
Glaube ich. Ja.
Richtig, wer sagt, dass Elefanten nicht tanzen können? Großartiges Buch, das auch zeigt, wie in einem privatwirtschaftlichen, mächtigsten Computerkonzern der Welt und im reichsten Computerkonzern der Welt, der fast pleite gegangen wäre, in zwei, drei Jahren, eine unglaubliche Entwicklung, die ich selbst als junger Journalist miterlebt habe, wo die von den Allerbesten zu den Allerschlechtesten wurden, und ein echtes, wie Gersten es nennt, Nahtoderlebnis hatten und in diesem Nahtoderlebnis noch ihre Bürokratie zu retten versucht haben, auch in Deutschland ganz besonders. Da gibt es sehr schöne Anekdoten dazu im Buch, das empfehle ich sehr. Und da hat sich ja wenig dran geändert, das muss man auch mal sagen. Und dieses Unternehmen hat sich völlig von seiner Geschichte gelöst und macht etwas ganz anderes, macht Wissensökonomie, macht Wissensarbeit seit vielen Jahren, macht eigentlich das, was Watson ursprünglich eigentlich immer gesagt hat, auch schon der Ältere, das Think, das Wissen sozusagen, das Denken, das Kapital des Unternehmens ist und dass jeder angehalten ist, dieses Produktionsmittel zu nutzen. Seither geht es ja wieder ganz gut.
Damals kam ja auch Steve Jobs und hatte ja diese Riesenkampagne, die so erfolgreich lanciert, Think Different.
Ja.
Das war ja, ja in Anlehnung an IBM. Und wenn ich da Ihren Punkt mit schlechten Zeiten aufgreife und dass solche schlechten Zeiten tendieren zu Extremen, dass er entweder oder, schwarz oder weiß, und das ist ja meistens Ideologien, weil Ideologien bieten eine sehr einfache Antwort auf eine sehr hohe Komplexität. Und das, was wir in der Politik zurzeit zwischen AfD und vielleicht Grünen erleben, ist genau das. Man hat eigene Ideologien, bei AfD weiß ich nicht, aber bei Grünen, man opfert alles dem Klima und lehrt, wie man das richtig macht. Ja. Aber die Welt ist ja ein bisschen komplexer als nur schwarz oder weiß. Ja.
Ja, die Welt ist komplexer und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das bei den Grünen tatsächlich noch so ist, wie Sie sagen. Also das ist war natürlich lange Zeit, dass Kalb weniger muss sein, weil sonst die Welt zerbricht. Mittlerweile gibt es bedeutende Protagonisten aus den Reihen der Grünen, mit denen ich auch ganz gerne arbeite, die sagen, wir brauchen Technologie, wir brauchen Fortschritt, wir brauchen Innovation, wir brauchen den Kapitalismus. Ich schreibe auch für Taz Futur 2. Dort ist ja ganz zentral immer wieder ein Thema, seid vernünftig, geht auf diese Vernunft zu. Ich habe dort eine feste Kolumne seit vielen Jahren und bin sehr erfreut sozusagen über die Diskussionen, die ich auch führe, weil sie sehr konstruktiv geworden sind. Und diese konstruktiven Diskussionen bestehen etwa darin, dass ich zitiere jetzt nochmal Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne, ein sehr prominenter grüner Politiker, der und lange Jahre auch Chef der Böll-Stiftung, der das auch immer wieder sagt und immer sagt, wir brauchen sozusagen an der Anführungszeichen kapitalistische, marktwirtschaftliche Methodik, um den Klimawandel zu bewältigen, sonst schaffen wir das nicht. Und wenn man genau hinschaut, sind alle Dinge, die tatsächlich was ändern, sind sozusagen ja genau aus diesem Satanswerk des Kapitalismus entliehen, seien es die Zertifikate, seien es die Technologien wie E-Mobilität, regenerative Energien. Das kommt ja alles nicht sozusagen jetzt aus der sozialwissenschaftlichen Basisstube und von Politikwissenschaftlern zur Verfügung gestellt, sondern ist tatsächlich eine opportunistische Reaktion von Unternehmen, die sagen, schau mal, da ist was zu holen, Chance. Da gehen wir jetzt hin. Ja.
Oder Bedarf.
Und das ist ja gut. Und das ist ja das, was uns sozusagen aus dem Schlamassel wieder rausbringen kann. Wir müssen aufpassen, dass wir dabei ehrlich sind. Ideologie ist natürlich immer schlecht. Und Sie haben Steve Jobs erwähnt. Ich finde Steve Jobs deshalb so, nicht nur weil er sozusagen fast schon meine Alterskohorte ist, so bemerkenswert, weil er tatsächlich in seiner Arbeit das Individuum, die Persönlichkeit und die Selbstverantwortung ganz nach oben gestellt hat. Apple wurde so gegründet, war so gedacht, wurde verloren an industrielles Management, an Marketingmanager, an BWLer, denen das eigentlich wurscht war, die Idee, und denen es gelang, in wenigen Jahren das Unternehmen fast zu ruinieren. Also den ersten wirklich bedeutenden Computer-Massenhersteller der Welt zu ruinieren. Und dann kommt dieser Mann zurück und schafft es innerhalb von weniger als zwei Jahren aus dem eigentlich noch
fast
schlimmer als IBM, totgerittenes Pferd, zum ersten Gaul in der ganzen Liga zu machen und bald auch zum wertvollsten Unternehmen. Warum? weil er sagt, wir brauchen dieses i sozusagen, das vor diesen Produkten dann stand, iMac, iPod, iPad, das hat iPhone. Dieses i heißt ja auch individuell. Und er verstanden hat, dass die Individualisierung von industriellen Produkten der erste wesentliche Schritt ist auf dem Weg in eine Wissensökonomie, wo die ja schon in den 70er Jahren bei der Gründung von Apple gewusst haben, da geht die Reise hin. Dazu ist der Computer da, zur Erhöhung der persönlichen Perspektiven und Möglichkeiten. Und das ist etwas ganz anderes als diese ganzen, sage ich jetzt mal ganz salopp, Fuzzis, die die Erbstücke der alten Industriegesellschaft verwalten und erhalten wollen, von denen es heute auch noch so viel gibt. Und die glauben, also die Automobilindustrie in Deutschland wird es immer geben. Nein, die wird es nicht immer geben. Und so wie sie aussieht, wird es gar nicht mehr so lange geben. Wenn man in die Fabriken geht und wenn man sich ansieht, wie das eigentlich noch als Arbeitsplatzfaktor zu bewerten ist, dann ist das sehr kläglich. Ja? Oder auch, also ich freue mich ja, wenn ich das sehe. Freue mich ja über jeden Roboter, der eingesetzt wird in jeder Fabrik, weil er ein Zeichen des Fortschritts ist. Also. Und weil mechanische Arbeit sozusagen das nicht ist. Und sie ist auch nicht menschengerecht.
Und Sie sagen ja, es gibt nur eine Einzelgerechtigkeit. Das ist ja eine klare Botschaft und dass Gleichheit eigentlich nie gerecht ist. Und dass damit verstößt man eigentlich gegen diese ideologische Perspektive, die aktuell sehr populär in der Woke-Welt ist. Ja, da müssen alle gleich sein. Ja,
ja die Gleichheit, dieses Gleichheitsprinzip ist ja eine alte europäische Schnurre, die aus der Französischen Revolution nicht stammt, aber dort massiv missverstanden wurde. Der Zugang, der gleiche Zugang zu Recht und der gleiche Zugang zu Bezahlung und der gleiche Zugang, dass man für etwas, was sehr klar zu bewerten ist, dafür auch das Gleiche kriegt, bedeutet noch lange nicht, dass wir alle gleich sind. Ja, also insofern ist diese Gleichartigkeit, die damit ja impliziert wird, was nicht passt, wird passend gemacht und muss sich an die Kultur oder die Organisation anpassen, eine völlige Pervertierung des Gerechtigkeitsgedankens. Denn Gerechtigkeit kann nur dort bestehen, wo Unterschiede im positiven Sinne positiv diskriminiert werden, also gesehen werden und angewandt werden. Also wo ich sagen kann, schau mal, die ist anders als der und das hat einen Vorteil, das hat einen Sinn, sowohl fürs Unternehmen, als auch für die Gruppe, also für die Person natürlich selber. Nicht? Also das sind alles Dinge, die wir versucht haben, in der Massengesellschaft, im Kollektivismus abzuwürgen. Und der Kollektivismus ist ja nur die Pervertierung dessen, was an falscher Gerechtigkeitsvorstellung, an Gleichheitsvorstellung schon in der Welt war. Und daraus kommen welche Tyranneien? Die nationalsozialistische, die faschistische und die stalinistische. Ja, die sich ja sehr ähnlich sind, wie wir heute gelegentlich wieder sehen und dem, was in Moskau passiert. Das sind ähnliche Strukturen, weil sie ähnlich denken. Beide haben ein Menschenbild, dass der Mensch ein Teil einer Mechanik ist, die beherrschbar ist. Und diese Mechanik muss in den Griff gekriegt werden und kontrolliert werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schlägt man zu. Und das kann doch nicht das Ideal sein. Aber ich glaube, dass sehr viele junge Leute gar nicht wissen, wem sie da das Wort reden, weil auch in unserer Gesellschaft, in unserer Bildung, die Kritiker dieses Kollektivismus wenig zu sagen haben. Die Deutschen sind immer so stolz auf das Wort wir und sie sind immer so verärgert, wenn ich sage, wen meint ihr genau mit wir? Welche Interessen meint ihr mit wir? Wen gerade? Und dann herrscht eigentlich großes Schweigen, denn meistens meint man mit dem Wir ja die eigenen Interessen, wo man die anderen dann einordnen möchte und sie so kassiert. Das ist so wie mit dem Team, nicht? Das Team ist dann immer die
Variante. Sie haben ja eine interessante Betrachtung oder eine Einwertung des Teams, ja. Das heißt,
ja, nee, das ist ein Wieselwort, nicht? Also das ist ein Wort, das man einsetzen kann, um Leute zu täuschen. Ja. Team bedeutet in aller Regel ja nicht, dass Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten kooperieren und ihr Wissen teilen, sondern Team bedeutet in der Regel, dass Leute eingenordet werden. Du musst dich schon einordnen, du musst dich schon der Gruppe gefügig machen. Das ist Gruppenkohäsion, das ist Gruppendruck. Das und so läuft es in der Praxis der Organisationen. Und diesen Gruppendruck, der nutzt natürlich dem kontrollierenden Management. Auch das ist völlig klar, so wie früher es dem Gutsherrn genutzt hat, dass die Leute bestimmt geglaubt haben, wenn sie nicht brav sind und gehorsam sind, kommen sie in die Hölle. Ja, das ist einfach so. Also das ist keine andere Philosophie, die sich sozusagen da breit macht. Kooperation in Netzwerken ist eine ganz andere Geschichte. Das ist emanzipiert, selbstbewusst und braucht auch nicht diesen Druck, ja, dass ich immer Teil der Gruppe sein muss, sondern die sehen auch das Individuum und würdigen und respektieren es. Respekt gibt es überhaupt nur fürs Individuum. Für eine Gruppe, für ein Kollektiv gibt es keinen Respekt. Das ist Unsinn.
Aber aktuell haben wir einen eindeutigen Trend weg von Individualismus hin zu Gruppendenke. Diese permanente Einteilung, du darfst das nicht sagen, weil sonst bist du ein Rassist, du darfst das nicht machen. Ich meine, ich fand das bei Dostojewski so die Aussage, die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligente Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Ja.
Genau, genau. Wahre Worte, wie oft bei Dostojewski, ja, nicht? Also das ist ja wirklich ein sehr weitsichtiger Mensch gewesen.
Absolut,
ja, ein großer Philosoph, ja. Ja, so ist es. Also identitätspolitisch und identitär wächst am selben Stamm, nicht? Also es ist eine Vereinfachung der Welt, die sich sozusagen die eigene Wahrnehmung schönredet und alles, was nicht dazugehört, ausschließt. Jetzt finde ich zum Beispiel, ich mache auf Twitter das auch, also große Idioten blocke ich auch. Ja, das ist, wenn ich merke, Leute sind so dumm, dass sie nicht lernfähig sind, dann schalte ich sie mindestens stumm oder ich blockiere sie, weil es bringt nichts. Ja, das ist wasted time. Aber das ist ja nochmal was anderes. Die Auseinandersetzung mit Leuten, die anderer Meinung sind, ist essentiell für jede Art geistiger Arbeit. Ja?
Ist aber nicht festzustellen. Ich meine, wenn Sie bei LinkedIn diese Confirmation Biases anschauen, die Leute wollen in eigene Blase sein und das hören, was denen passt. Ja,
LinkedIn ist besonders dramatisch. Ich finde, deshalb bin ich ja eigentlich auch lieber auf Twitter, weil Twitter konfrontativer ist. LinkedIn ist eine Anpassungsmaschine, ist eine Opportunismusmaschine. Und es ist eine Kopiermaschine. Ich meine, jeder beklaut dort jeden. Ja, das ist dann meine Wahrnehmung. Also ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Das ist eine hochinteressante Feldforschung, kann man da anstellen. Wenn Leute, die wirklich nichts selbst geschaffen haben, plötzlich anfangen zu zitieren, Sprenger, gelegentlich auch mich, ja, und dann kommt man irgendwann dann drauf, Moment mal, der Kerl, also da gibt es ja wirklich so Kandidaten, die überhaupt nichts machen den ganzen anderen Tag, als anderen Leuten ihre geistige Arbeit zu klauen. Und dann werden sie noch bestätigt in ihrer Bubble. Das hat natürlich auch, führt es wieder automatisch zu den Bullshit-Jobs, nicht? Also das ist ja, man muss sich ja mal anschauen, was machen die Leute? Es gibt Milliarden von Beratern und Beratung ist wichtig. Ich bin kein Kritiker der Beratung. Beratung ist auch im öffentlichen Dienst extrem wichtig, aber qualitative Beratung ist wichtig. Und das ist nicht ganz so leicht herauszufinden, was das ist. Das ist nicht unbedingt die Zertifizierte, sondern sind die Leute, die tatsächlich etwas Neues einbringen und tatsächlich dazu führen, dass man etwas Neues diskutiert. Das tun die ja alle nicht, sondern das sind einfach nur Resteverwerter. Ja? Das sind so, ich sage jetzt mal so Coaching-Ass-Geier, um das einmal dramatisch zu sagen.
Die sie nicht mal was bedienen. Studiert haben oder etwas gelernt. Das sind ja keine geschützten Begriffe alles.
Ja, ich brauche auch diesen Zeugnis und Zertifizierungswahn der Deutschen nicht. Ich brauche Leute, die was können. Es hilft uns ja nichts, dass jemand ein Diplom hat, aber sonst ein Idiot ist. Das gibt es ja auch, nicht? Und das ist eigentliche Problem ist das Urteilsvermögen. Das mangelnde Urteilsvermögen. Und aus mangelndem Urteilsvermögen kommt mangelndes Können und aus mangelndem Können kommt immer Opportunismus. Es ist immer das Gleiche. Wenn Leute wissen, dass sie nichts können und sich nichts zutrauen, dann machen sie heute ein Selfie und behaupten, sie haben gerade irgendetwas erfunden. Nicht? Das ist nur eine andere Variante der Leute, die früher sich gar nichts zugetraut haben und gar nicht rausgegangen sind, weil sie nichts gelernt haben. Lernunfähig. Und das ist ein kulturelles und ein Bildungsproblem. Und da bin ich dann schon wieder sehr, sehr dafür zu sagen, da müssen wir viel, viel strenger werden, viel, viel anstrengender, viel, viel fordernder gegenüber der Gesellschaft, nicht nur den Jungen, dass die sich ein bisschen geistig bewegen. Ja, was heißt ein bisschen? Massiv geistig bewegen, weil das ist diese intellektuelle Faulheit, die man überall antrifft, ist entsetzlich. Und stehlen, geistiges Eigentum stehlen, ist ja intellektuelle Faulheit par excellence.
Ist ja, stehlen, ja. Und genau. Sie sagen ja, Harmonie verblödet. Ja, ich meine, das ist ja auch immer die Frage, schluckt man das oder sagt man was? Weil die Leute haben ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis und sie haben Angst anzuecken. Und das ist halt wiederum gegen Individualismus.
Ja, also Harmoniebedürfnis haben vor allen Dingen die Leute, die keine Argumente haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das führt sozusagen wieder zu dem, was ich vorher gemeint habe, wenn man sich nicht permanent auseinandersetzt und aussetzt und lernt, dazu lernt auch, dann hat man keine Argumente. Oder man hat alte Argumente, altbackene Argumente. Heute hatte ich zum Beispiel eine Diskussion mit jemandem, der mir dann die Industriezahlen aus dem Jahr 1968 für heute aktuell verkaufen will. Nur ich kenne sie. Ja? Und deshalb kann ich mich verhalten. Aber ich habe gemerkt, dass sehr viele andere durchaus gebildete Leute in dieser Twitter-Bubble, in der ich mich bewege, das glauben, weil sie es nicht wissen. Also sage ich dann, Freunde, ihr müsst euren Hintern bewegen, geistig gesprochen, damit ihr euch nicht reinlegen lässt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also Harmonie verblödet ist übrigens ein Satz von einem Titel von Brand 1. Ist nicht von mir, ich zitiere das immer nur mit großer Freude. Und ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass eine gewisse positive, konstruktive Streitlust, wenn Sie so wollen, die Grundlage ist, in der Transformation überhaupt was zu schaffen. Und das ist etwas, was ich der Politik nie übel genommen habe, dass man sich dort auch mal gröber anfasst, wenn es nicht persönlich wird. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also wenn die Dinge persönlich werden, werden sie unangenehm. Aber dass man sich auseinandersetzt und zwar auch richtig ordentlich auseinandersetzt mit den Dingen und seine Argumente vehement vertritt, halte ich für eine Tugend und nicht für eine Untugend. Ja.
Mhm. Ich glaube, es sind zwei Aspekte, die man in einer unsicheren und komplexen Welt annehmen muss, dass man nicht immer recht haben kann. Manchmal muss die Wissenschaft irrt sich immer nach oben. Manchmal muss man einfach sagen, es ist einfach jetzt falsch gewesen. Wir revidieren unsere Entscheidung. Ja.
So ist es. Also ich habe zum Beispiel mein Bild der Industrie revidiert, als ich gute und vernünftige, kluge und fortschrittliche, wissensbasierte Industriemanager kennengelernt habe und Führungskräfte in dem Bereich, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, schau mal, was wir schon machen. Wir wissen, wir haben solche Leute auch. Wir haben in dieser Branche Leute, auch in den Verbänden, die sind hinterwäldlerisch, aber wir sind anders. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, eigentlich quer durch alle Branchen hindurch, heute zu unterscheiden zwischen Menschen, die was tun, und nicht Prozessen, Methoden und Schubladen, die was tun. Also wenn ich die Industrie sage, ist es eigentlich schon eine unzulässige Verkürzung. Außer ich meine es ideologisch, ich versuche es dann immer dazu zu sagen, auch in der Kürze. Oder wenn ich sage, die Wissensarbeitenden, auch nicht alle Wissensarbeitenden sind Wissensarbeitende, sondern manchmal sind einfach Wissenssimulanten. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, immer zu schauen, was tun die Leute und was bewirken sie. Ja, das ist mehr Arbeit, aber das ist die Arbeit, die zu tun ist. Die Alternative dazu ist Stereotyp, identitätspolitisch, vorurteilsbeladen, falsch halt.
Ja, aber ich glaube, dass es für viele Leute, die sich auf eine Auseinandersetzung eingehen und sich einlassen, sie gehen ja immer das Risiko ein, einen Teil eigener Identität zu verlieren. Das ist ja der Sinn einer Auseinandersetzung, dass man sich herausschält und sagt, ich bin eine Vielzahl an Identitäten, ein paar davon können heute sterben in diesem Diskurs. Ja,
ja genau. Also das finde ich wunderschönes Bild. Man verzichtet sozusagen auf etwas, was in einem selbst überholt ist, um sich etwas Neuem zuzuwenden, etwas zu öffnen. Und dazu muss man eins gelernt haben, man muss auch Dinge beenden können. Ich glaube, das ist wichtig. Menschen, die abhängig sind, materiell, psychisch abhängig sind, mental abhängig sind, haben immer ein Problem, Dinge zu beenden. Ja,
das ist schwierig. Selbstverantwortung. Also ja, das ist wieder bei Selbstverantwortung.
Ja. Genau. Genau. Das ist in Beziehungen so, in Organisationen so. Also viele Organisationen gehen drauf, obwohl sie schon wissen, dass was anderes zu tun wäre, weil sie sich nicht von dem lösen können, was sie bisher getan haben, weil das solche angenehmen Routinen sind, nicht? Also das ist so. Menschen sind ja auch so. Also lieber bequem das Falsche tun, als unbequem das Richtige sozusagen.
Ja, oder heute etwas Bekanntes aufzuopfern für etwas Unbekanntes, vielleicht auch Besseres. Das ist einfach eine Herausforderung für viele.
Ja, und genau.
In unseren Projekten sagen wir, eine Transformation beginnt häufig mit einem Nein, nicht mit einem weiter so. Genau. Und Nein ist verdammt schwierig. Ja.
Genau. Also ich bin ein großer Verehrer meistens, also inhaltlich auch, von Slavoj Žižek, den ich sehr schätze. Und der hat ja sozusagen das Nein auch zur wesentlichsten Vokabel unserer Zeit gemacht. Nicht? Und hat dann immer sozusagen Bartlebys T-Shirt an, I prefer not to. Und finde ich auch ganz großartig, weil man auch sagen kann, ich möchte das lieber nicht. Und das möchte ich schon. Und das heißt ja im Grunde genommen, es ist ja nur ein Rekurs auf die Entscheidungsfähigkeit des Menschen und des Individuums, dass er so sagen kann, das will ich, das kann ich und das kann ich nicht und das will ich nicht.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass man sich Neuem verwehren soll, aber man muss dann auch, wenn man das gesehen hat, eine Entscheidung treffen. Man muss nicht transformieren, aber man muss verstanden haben, worin diese Transformation besteht. Und ich glaube, das ist, diese Selbstverantwortung würde sehr, sehr vieles erleichtern im Umgang miteinander. Diese Fähigkeit auch zu sagen, manche Dinge können so bleiben, wie sie sind, aber das hier nicht so. Ja, und das, glaube ich, diese Klarheit in diesen Dingen, darum wird ja so gerungen. Mhm. Und da können wir noch ein bisschen besser werden, denke ich, ja, um es vorsichtig zu sagen.
Was mir immer geholfen hat, war diese Aussage der Stoiker, glaube ich, ist das.
Was ist?
Easy choices, hard life. Hard choices, easy life. Ja.
So ist es.
Und
so ist es.
Das ist, so ist es. Herr Lotter, vielleicht zum Abschluss stellen wir mal drei Fragen.
Mhm,
die erste Frage, gibt es ein Buch, das Ihr Leben geprägt hat oder wirklich beeindruckt hat? Es kann aus allen Bereichen sein, muss nicht unbedingt fachlich sein.
Es gibt einige, aber ich sage jetzt eins, das ich wirklich für sehr relevant halte, unabhängig von dem, was man tut, trotzdem Ja zum Leben sagen, von Viktor Frankl.
Okay.
Wesentliches Buch, eins der Bücher, von dem ich sagen muss, das muss man gelesen haben.
Ja.
Und wenn ich noch eins dazu tun dürfte, ist es Die Vita Aktiva von Hannah Arendt. Also beide Bücher haben auf eine interessante Art und Weise etwas miteinander zu tun. Ja, sie sagen letztlich zu dir, du bist es. Ja. Unter welchen Umständen auch immer, du bist es und du bleibst es.
Die letzte Möglichkeit ist, deine Einstellung zu verändern. Übrigens, und trotzdem Ja zum Leben sagen, führt zurzeit unser Ranking. Leute beeinflusst. Von der Seite finde ich das total toll. Herr Lotter, dann vielleicht eine andere Frage. Sie haben in der Jugend und der Kindheit sich auch mit intellektuellen Themen beschäftigt. Ja, das haben Sie irgendwo erzählt. Was würden Sie dem 20-jährigen Wolf mit all Ihrer Weisheit von heute empfehlen?
Das klingt jetzt sehr arrogant, aber ich war ein wütender junger Mann und ich bin ein zorniger alter Mann geblieben, und zwar aus Prinzip. Der Unterschied zwischen dem Jungen und dem Alten ist der, dass der Alte weiß, warum, der Junge es ahnte. Und ich glaube, dass man sich auch im positivsten Sinn seine Wut und seine Durchsetzungskraft bewahren sollte, um nicht selbstzufrieden zu werden. Das gilt auch einem selbst gegenüber. Vielleicht noch mehr als allen anderen gegenüber und den Dingen, die und Menschen, die einen umgeben. Man darf da ruhig was fordern. Das wäre meine Botschaft. Nimm es nicht zu leicht, würde ich ihm sagen.
Zitieren Sie immer einen Musiker mit dem Thema Wut als positive Energie?
Kommt das von Ihnen? Es gibt in der Tat sozusagen eine Zeile aus Johnny Rotten, John Lydon, der Sex Pistols-Sänger war und sehr legendär wurde und sozusagen einer der Leitfiguren der Punkbewegung war. Der hat eine Band gegründet, die heißt Public Image Limited. Und was ich übrigens sehr empfehlen kann, das ist sehr gut.
Okay.
Und im Public Image Limited hat mit ihm veröffentlicht ein Lied, das heißt Rise, ist auch sehr schön. Und darin gibt es die Zeile Anger is an Energy.
Ja, genau.
Also Wut ist eine Energie.
Okay, ich wusste.
Und das finde ich ganz famos, weil es tatsächlich so ist, wenn es nur Wut ist, dann zerstört sie. Aber wenn es eine Energie ist, dann kann sie auch gestalten und schaffen.
Vor allem, wenn man das in die richtigen Bahnen. Wenn man die in die richtigen Bahnen lenkt und nicht klebt, aber ist das egal. Herr Lotter, vielleicht eine letzte Frage. Mit all Ihrer Weisheit, was ist Sinn des Lebens für Sie?
Der Sinn des Lebens ist, nett zu seinen Menschen zu sein, mit denen man lebt. Das ist der Sinn des Lebens, das ist das Wichtigste. Ihnen zu helfen, sich selbst sein zu können und hoffen zu dürfen, dass sie das auch uns gegenüber tun.
Vielen herzlichen Dank, Herr Lotter. Wie erwartet, haben Sie alle Erwartungen übertreffen können. Ich danke Ihnen herzlich für ein tolles Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Michailow.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.